Hallo und schön, dass ihr wieder bei In Principio eingeschaltet habt. In dieser Folge bereiten wir uns gemeinsam mit euch auf den vierten Fastensonntag vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin. An diesem vierten Sonntag der Fastenzeit feiern wir Laetare. Wir dürfen uns freuen und wir dürfen uns freuen, und das ist unsere Linie durch die drei Texte, dass wir immer wieder einen neuen Anfang erleben dürfen. Einen neuen Anfang in uns und für uns selbst, einen neuen Anfang mit Gott, aber auch einen neuen Anfang im Umgang und im Zusammenspiel mit den Menschen um uns herum.
Die erste Lesung führt uns direkt ins Buch Josua und da zu einem Ende und zu einem Anfang. Denn wir sind nun im Buch Josua an der Stelle angekommen, wo der Exodus, der Auszug aus Ägypten, wirklich beendet ist. Es heißt auch so schön am Sonntag, dass die ägyptische Schande endlich von Israel abgewälzt wurde.
Ägyptische Schande, das meint die Zeit des Volkes Israel in Ägypten, die Zeit, in der es unterdrückt wurde, in Knechtschaft gelebt hat. Und aus dieser Zeit heraus hat ja Gott wirkmächtig sein Volk im Exodus herausgerufen. Und wie du schon gesagt hast, Till, es geht jetzt wirklich darum, diese Zeit abzuschließen und eine neue Episode in der Geschichte des Volkes Israel zu beginnen.
Der bedeutendste Schritt für Israel wird kurz vorher in Josua 4 erzählt. Israel schreitet über den Jordan und ist also im verheißenen Land. Israel ist angekommen. Und damit endet der Auszug, der, wir erinnern uns ganz kurz, und ihr wundert euch vielleicht über diesen Hinweis, aber es kommt gleich warum, der begonnen hatte mit dem ersten Pessach, das Israel gefeiert hatte. Mitten in der großen Plagenerzählung feiert Israel das erste Pessach. Und jetzt? Israel ist über den Jordan gezogen und feiert wieder ein Pessach.
Wieder ein Fest, ja, des Vorübergangs, aber auch, denn das meint das Fest ja, aber wieder auch ein Fest, das einen Neuanfang mit sich bringt. So wie das erste Pessachfest das Fest war, was eben ja das befreiende Handeln Gottes einleitet, so könnte man vielleicht sagen, ist dieses Pessachfest das Fest, das eben das neue Leben im gelobten Land einleitet.
Und der Übergang wird sehr, sehr deutlich, nicht nur an dem Fest, sondern etwas, das passiert. Es gibt einen Unterschied zwischen vorher und nachher. Israel ist befreit seit dem Schilfmeerwunder. Dann ist Israel durch die Wüste geführt worden und wurde seit Exodus 16 von Gott mit dem Manna versorgt. Jetzt aber im verheißenen Land ändert sich das.
Deswegen heißt es am Ende der Lesung am Sonntag in Josua 5, Vers 12, von da an hatten die Israeliten kein Manna mehr, denn sie aßen in jenem Jahr von der Ernte des Landes Kanaan.
Eigentlich ein bisschen trauriger Moment, weil das Schöne am Manna war, es kam jeden Morgen neu. Es war ein Symbol für Israel, dass Gott da ist, dass Gott sich kümmert. Nun aber im verheißenen Land angekommen, wird Gott Israel das ganze Land geben. Das Land, was ja so schön beschrieben wird, als ein Land, das voll von Milch und Honig ist. Was ändert sich nun? Gott verlässt nun sein Volk nicht, sondern sagt, ihr seid im verheißenen Land und ihr könnt euch nun von dieser Gabe, die ich euch gebe, ernähren. Das heißt aber auch, dieser Neuanfang bedeutet auch, fortan wird Israel dieses Land bestellen, bearbeiten, beackern und dann aus der Fülle, die Gott dem Land schenkt, leben können.
Eine besondere Form eines Neuanfangs, ein Neuanfang in eine Freiheit, aber auch wieder in eine Form der Selbstverwaltung und auch Selbstgestaltung des Volkes. Und das, finde ich, ist irgendwie das Zentrale auch an diesem Text und hinter dieser Idee, von nun an den Jordan überquert zu haben und von nun an selbst in diesem Land zu wohnen und es zu bestellen. Es ist eben auch das Zeichen, das ja auch die biblische Überlieferung prägt, Gott möchte Freiheit für uns. Und Freiheit bedeutet eben auch, sich selbst kümmern zu können um sich selbst. Und das wird deutlich, wenn also nun die himmlische Gabe zwar wegfällt, man kann das bedauern, aber es ist eben die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, gibt es jetzt heute Kartoffeln oder Tomaten oder was auch immer. Es gibt eben nicht mehr nur Manna.
Man könnte auch ironisch sagen, endlich wird die Speisekarte etwas vielfältiger. Die erste Lesung erzählt uns eigentlich sehr, sehr schön, also wie wir es gerade dargelegt haben, diesen Übergang aus der ägyptischen Schande, denn die Eigenverantwortung. Israel ist wirklich frei und kann sich frei verhalten. Und hoffentlich, dass der Wunsch Gottes so handeln, wie Gott es sich wünscht. Es gibt also ein klares Vorher und ein klares Nachher. Ja, man könnte fast sagen, es gibt eine Neuschöpfung in diesem Moment. Und mit dem schönen Wort sind wir direkt bei der zweiten Lesung.
Und auch direkt beim zentralen Vers dieser zweiten Lesung, die aus dem zweiten Korintherbrief stammt, dem fünften Kapitel. Und ich lese einfach mal direkt den ersten Vers vor. Da heißt es dann am Sonntag: Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
Und ich finde, da gibt es einen kleinen Unterschied zur ersten Lesung direkt. In der ersten Lesung ist es für Israel weiterhin wichtig, immer zu erinnern, wo sie hergekommen sind, was sie erfahren haben bei der Wüstenwanderung und wie sie im neuen Land leben sollen. Hier ist die Neuschöpfung aber die Möglichkeit, neu anzufangen, ganz neu anzufangen. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an einen Satz von Jesaja. Der sagte nämlich zum Beispiel: Denkt nicht mehr an das Vergangene, sondern es kommt die Neuschöpfung. Es gibt eine neue Möglichkeit, neu zu starten. Und von dieser neuen Möglichkeit redet die zweite Lesung.
Das Spannende ist ja, dass es hier auch nicht um ein gemeinschaftliches Neubeginnen geht, sondern um ein individuelles Neubeginn. Das ist für mich der zweite große Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Lesung. Auch wenn das Thema des Neuanfangens sich hier eben wunderbar fortsetzt. Denn das, was wir in der Erzählung aus dem Buch Josua gelernt haben, da geht es ja genau um ein kollektives Neuanfang. Es geht auch darum, dass man als Volk miteinander etwas erlebt, etwas neu lernt, aber auch auf das Alte gemeinsam zurückblicken kann, weil man ja auch lernen soll aus dem, was vergangen ist und dem, was neu geschenkt wurde. Hier in der Lesung wird ein bewusster Neuanfang für jeden Einzelnen, der möchte, gesetzt. Nämlich für denjenigen, der in Christus ist. Wir sind hier in der Taufmetaphorik, die bewusst eingesetzt wird, um zu sagen, das ist eine individuelle Entscheidung. Wir entscheiden uns nicht alle gemeinsam, in Christus zu sein, uns zu taufen, sondern mich taufen zu lassen, ist eine Entscheidung von mir als Person. Und dann werde ich in dem Moment der Taufe eben neu und beginne ein Leben. Gunter Fleischer hat es in seiner Auslegung so schön formuliert: Ein Leben ohne Schuldschein, weil ich eben ganz neu mit Gott versöhnt mein Leben führen darf.
Und für diesen Neuanfang ist eins grundlegend, sagt uns der zweite Korintherbrief. Gott hat sich nämlich dazu entschieden, und das ist der wichtige Begriff jetzt, dass er sich mit uns und der Welt versöhnen möchte. Er hat also den ersten Schritt gemacht und ein Versöhnungsangebot gemacht, das aber von den Menschen auch angenommen werden muss. Und das ist ein bisschen wie, da sind wir auch wieder beim Alten Testament und den Bundesschließungen. Gott bietet den Bund an und das Volk muss diesen Bund aber auch annehmen, bestätigen und danach leben.
Die Lesung sagt am Sonntag in Vers 18, also nachdem vorher gesagt wird, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns, und damit ist dann Paulus gemeint, den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Also Gott ist es, der die Versöhnung anbietet, der die Versöhnung setzt, der sagt, das ist mein Angebot an euch. Ich kann mich dazu verhalten. Und es gibt aber, das Thema der Versöhnung durchzieht wirklich diese gesamte Lesung, es gibt eben mit Paulus und mit anderen Menschen, die uns diese Versöhnung Gottes vermitteln.
Und was so abstrakt anklingt als Dienst der Versöhnung, wird dann so wunderschön ausgedrückt in der Aufforderung: Lasst euch mit Gott versöhnen. Da klingt schon mit an, ja, Gott bietet diese Versöhnung noch an. Du musst nicht mehr viel mitbringen. Du musst praktisch nur annehmen und sagen, ja, ich möchte versöhnt werden.
Dabei dürfen wir jetzt nicht an den Dienst der Versöhnung, den wir direkt auch sakramental denken, hier das mit vereinnahmen, sondern es geht tatsächlich um das Evangelium, das verkündigt wird. Das ist ja auch der Dienst des Paulus. Ja? Der geht ja nicht rum und lädt die Menschen zur Beichte ein, so wie uns die Schrift berichtet zumindest, sondern er bringt das Evangelium und erzählt von dieser frohen Botschaft, im wahrsten Sinne des Wortes, dass Gott mit jedem einen neuen Anfang setzen will. Er erzählt davon, wie Gott in Freiheit ruft. Er erzählt davon, was Gott alles gibt, vom Manna bis zum Land, bis hin zu der Möglichkeit, das Leben in die Hand zu nehmen. Und das ist eigentlich dieser Dienst der Versöhnung. Es ist ein Einladungsdienst im Verkündigen des Evangeliums. Und dann ist eben die Frage, was mache ich mit dieser Botschaft des Evangeliums? Glaube ich daran? Und wenn ich daran glaube, dann lasse ich mich taufen, weil das das sichtbare Zeichen auch ist, dass ich an diesen lebensspendenden Gott glaube.
Das ist das Schöne am Sonntag. Ne? In der ersten Lesung wird uns ein Neuanfang erzählt. In der zweiten Lesung wird uns erklärt, ja, dieser Neuanfang ist wirklich möglich. Und dann im Evangelium wird uns ein Gleichnis erzählt, mit dem wir auch selbst uns fragen können dann nachher, ja, ist diese Versöhnung wirklich möglich?
Diese Frage, ob Versöhnung möglich ist, die scheint sich nicht nur uns zu stellen, sondern schon im ausgehenden ersten Jahrhundert auch dem Evangelisten Lukas, der uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom barmherzigen Vater, wie auch immer man es überschreiben will, mit einer Pointe einleitet. Und zwar stellt er diesem Gleichnis und zwei anderen Gleichnissen, die davor noch stehen, zwei kurzen, tatsächlich voran, dass alle Sünder und Zöllner zu Jesus kommen, um ihn zu hören. Da sind also die, die dieses Evangelium wahrnehmen wollen, von dem wir eben schon gesprochen haben. Da sind also Menschen, die irgendwie sich anziehen lassen von der Verkündung der frohen Botschaft. Und dann ist es so, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich darüber empören.
Und es geht nicht nur um Verkündigung, sondern es wird ganz deutlich der Vorwurf gemacht, ja, Jesus ist mit ihnen. Jesus geht eine Gemeinschaft mit diesen Sündern ein. Wie kann das denn sein? Und das ist genau das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten, die das nicht verstehen. Und deshalb erzählt Jesus ihnen das Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Sie verstehen nicht, dass Gott eben immer wieder von sich aus sagt, versöhnt euch doch mit mir, ich bin da, ich bin für einen neuen Anfang mit euch immer zu haben.
Beziehungsweise, jetzt steigen wir mal direkt ins Gleichnis ein, dass die Tür nicht nur offen ist, sondern dass der liebende Vater im Gleichnis sogar dem Rückkehrenden entgegenrennt. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch das Gleichnis, aber lasst uns doch mal ganz kurz ein paar Linien nochmal nachziehen.
Wir haben einen Vater, der zwei Söhne hat. Der Jüngere sagt, so, jetzt will ich mal die Welt erkunden, gib mir mein Erbteil, das mir zusteht. Der Vater teilt sein Erbe auf, der jüngere Sohn packt also alles, führt, es heißt, ein zügelloses Leben, der verschleudert sein Vermögen. Und dann kommt natürlich der Punkt, der kommen muss. Er hat nichts mehr, gleichzeitig gibt es eine Hungersnot und er beginnt Not zu leiden und ist in einer großen Verzweiflung. Er wäre sogar bereit, das Schweinefutter auch selbst zu essen, aber man gibt es ihm nicht. Das ist ja auch noch ganz tragisch eigentlich beschrieben in diesem Gleichnis. Vers 17 ist dann in dieser Erzählung ein bisschen der Turning Point. Da heißt es, da ging er in sich. Also dieser jüngere Sohn, der alles verprasst hat, der jetzt in Not lebt, der sagt, Moment, das läuft hier ja total schief. Die Tagelöhner meines Vaters, also die Angestellten, ja, die haben es ja besser als ich hier, der ich in der Ferne bin. Ich will aufbrechen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt.
Ich wiederhole es nochmal. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Gegen den Vater verstehen wir. Und auch wunderbar danach beschrieben. Der Sohn kommt, der Vater rennt ihm entgegen und der Sohn sagt, ach, ich habe mich, nochmal, gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater reagiert so wunderbar. Er will gar nicht mehr den weiteren Satz hören. Ah, ich kann doch ein Tagelöhner bei dir sein. Nein, überschwänglich ruft er ein Fest aus und die Freude ist da. Deshalb Letare. Die Freude ist übergroß. Aber mal ganz kurz zurück. Vater, ich habe mich gegen den Himmel. Was hat denn der Himmel hier auf einmal zu tun?
Da merkt man doch, dass der Evangelist nicht nur irgendwie was vor sich hinschreibt, sondern immer auch schon auf seine Gemeinde guckt. Natürlich macht das mit dem Himmel nur bedingt Sinn in der reinen Erzählung jedes Gleichnisses. Aber uns als Lesern soll ja deutlich werden, und das finde ich ist total schön hier in diesem Text gemacht, naja, wenn ich etwas falsch mache, wenn ich mich verrenne in meinem Leben, dann ist es nie nur etwas, was mich selbst betrifft. Sondern es hat immer noch andere Dimensionen. Es hat die Dimension auf meine Mitmenschen hin. Ja, das ist das, ich habe mich gegen dich, den Vater, versündigt. Und es hat auch eine Dimension Gott gegenüber. Also das ist mit dem Himmel gemeint, weil ich in meinem Verhalten, wenn ich mich verrannt habe, eben vielleicht nicht genau die Freiheit auslebe, die Gott mir geschenkt hat. Weil ich in meinem mich verrennen tatsächlich mich so an meinem Nächsten versündige, da dem gegenüber auch etwas falsch mache, obwohl mich Gott ja dazu animiert, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Ja, also deswegen ist diese Dimension mit Gott und oder sich gegen den Himmel versündigt zu haben, hier mit drin, ganz klar schon als Perspektive für uns Lesende und für natürlich die Gemeinde des Lukas.
Und die Gemeinde war wahrscheinlich genauso überrascht wie wir heute über die Reaktion des Vaters, die ich gerade geschildert habe. Mit offenen Armen nimmt er seinen Sohn auf und das große Fest wird gefeiert.
Was ich total spannend finde, die feiern das Fest. Der Vater spricht ja kein Wort mit seinem Sohn. Das ist eine Leerstelle des Textes. Also ich glaube nicht, dass es bedeutet, der Vater bleibt wortlos seinem Sohn gegenüber. Der ist ja total überschwänglich. Er läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Aber der Text verzichtet darauf, dass es hier eine riesige Aussprache braucht zwischen den beiden. Es ist das Zurückkommen des Sohns und es sind die offenen Arme des Vaters. Man hat ja fast den Eindruck, der steht die ganze Zeit da und wartet, dass der Sohn zurückkommt, weil er sofort zur Stelle ist. Und das ist das, was uns diese Geschichte zum Thema Neuanfang auch zeigen will. Dass es gar nicht eine riesige Aussprache braucht, sondern dass es der Schritt ist, zu sagen, ich will zurück, ich will neu anfangen. Und die ausgebreiteten und ausgestreckten Hände des Vaters bzw. Gottes, der sagt, ja, dein Neuanfang ist mir jederzeit willkommen.
Und es gibt eine zweite Leerstelle, über die ich immer stolpere. Und die führt wunderbar nämlich den älteren Sohn ein. Der ältere Sohn ist auf dem Feld. Er wird zu dem Fest gar nicht eingeladen. Niemand sagt, ah, schickt hinaus aufs Feld zum älteren Sohn, der jüngere Sohn ist wieder da, er möge kommen zum Feste. Nein, der ältere Sohn bleibt auf dem Feld, geht seiner Arbeit nach, kommt dann zurück und ist zu Recht, muss man auch sagen, total verdaddert. Hier ist ein Riesenfest und keiner hat mir Bescheid gesagt. Und die feiern jetzt auch noch den Rückkehrer, meinen jüngeren Bruder, der das ganze Geld verprasst hat, verhurt hat und jetzt in Saus und Braus gefeiert wird. Ich muss eingestehen, ich verstehe ein bisschen, warum der ältere Sohn da sauer ist.
Es bleibt am Ende offen, ob dieser ältere Sohn auf die Avancen des Vaters, auf dessen Begründung und alles eingeht. Wir wissen nicht, wie er sich am Ende entscheidet. Es ist auch unsere Entscheidung, mit der wir quasi konfrontiert werden. Sind wir so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sagen, naja, wer einmal einen Fehler macht, mit dem kann man sich hier nicht nochmal zusammensetzen? Oder haben wir die Haltung Jesu, ist das unsere, zu sagen, nein, es lohnt sich immer wieder, einen neuen Anfang zu machen?
Beziehungsweise wir können uns mal reinversetzen in das Gleichnis und fragen, verstehen wir den Vater, wie er handelt? Und da ist etwas wichtig. Warum freut sich der Vater? Er sagt nämlich beim Ausrufen des Festes, ich freue mich, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und genau diese Begründung gibt der Vater ja am Ende des Gleichnisses dem angepissten älteren Sohn und sagt ihm auch wieder, aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Genau darum geht's am Sonntag. Es geht um das Fest, es geht um die Freude, die so groß ist, weil Gott immer wieder mit uns einen neuen Anfang setzt. Weil er sagt, fang doch einfach neu an. Mein Angebot der Versöhnung ist da. Und dieser Neuanfang kann bedeuten, wie wir in der ersten Lesung gesehen haben, wirklich einen neuen Ort zu finden in der Welt, auch nochmal neu in Freiheit sich um sich selbst zu kümmern. Es ist der Neuanfang einer Lebensentscheidung, eines sich ganz zu beziehens auf Gott, was uns die zweite Lesung mit dieser Taufmetapher, die im Hintergrund steht, ermöglicht, das Neuwerden, Neuleben. Und es ist dieses schöne Gleichnis vom barmherzigen Vater, der sagt, ich bin doch mit offenen Armen da. Es kann passieren, dass was daneben läuft, aber ich bin da und mein Angebot der Versöhnung steht.
Das ist diese Stärke des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, dass es offen endet. Und es lädt dazu ein, genau dieses offene Ende mitzunehmen. Und das möchte ich auch machen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Das Gleichnis kann man sich ja sehr schön vorstellen. Und ich möchte mir eine Szene besonders vor Augen führen am Sonntag. In Vers 25 steht, sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Das ganze Gespräch zwischen dem Vater und dem älteren Sohn passiert in der Dunkelheit. Der ältere Sohn ist erschöpft nach einem langen Arbeitstag. Er steht in der Dunkelheit und drin ist Licht, Musik, Tanz, Freude. Und jetzt die große Frage, schafft er es, in dieses Licht, in die Freude, in den Tanz einzutreten oder nicht? Würde ich das schaffen? Würde ich, wenn ich durch die Augen des Sohnes gucke, der sich fragt, warum wurde ich denn nicht eingeladen? Warum schlachtet der das Mastkalb für ihn und nicht für mich? Würde ich in diese Freude einstimmen können?
Ich nehme auch etwas aus diesem Gleichnis mit und das, was du schon mit dieser Frage an mich selbst beschrieben hast, das führe ich vielleicht noch ein Stückchen weiter. Mich beeindruckt der Vater nicht nur wegen seiner offenen Arme, sondern auch wegen seiner Sensibilität, bei der Freude über den einen den anderen ja nicht zu verprellen. Ja, darum geht es ihm ja nicht. In Vers 28 heißt es, als der ältere Sohn dann zornig wird und nicht hineingehen will zum Fest, sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Er geht auch auf ihn zu und versucht, ihn einzubinden in diese Situation. Und für mich kommt damit auch zum Ausdruck, er hat ein gewisses Verständnis dafür, dass der Ältere an der Stelle schon im ersten Moment irritiert ist. Aber er bleibt dran. Und das ist das, was ich mitnehmen will, zu gucken, wo gibt es Menschen, die vielleicht diesen Schritt des Neuanfangens, den andere wagen, den vielleicht auch ich selber wage, nicht verstehen, die da unverständlich bleiben. Und was braucht es, um mit denen aber doch weiter im Gespräch zu bleiben? Also wo braucht es den Schritt auf den anderen zu, um etwas verständlich zu machen, um auch für andere, manchmal auch vielleicht für mich selbst zu werben und zu sagen, guck doch mal, versteh doch, was da gerade passiert, wo vielleicht jemand einen neuen Anfang setzt oder wo sich etwas zum Neuen wandelt.
So, und jetzt zum Ende der Folge laden wir euch herzlich ein, unsere Linie des Neuanfangs durch die drei Texte nochmal nachzuverfolgen, indem ihr runtergeht in die Shownotes und dort die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags nochmal nachlesen könnt. Und wenn ihr euch dann noch weiter in die Texte vertiefen wollt, findet ihr dort auch die Links rüber auf unsere Homepage und zur Einzelkommentierung.
An diesem Lektare-Sonntag und darüber hinaus viel Freude beim Bibelentdecken.